Die Predigt „Der gemeinste Mann, den ich kenne“ wurde am Samstag, dem 27.01.1962 in Phoenix, Arizona gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Einmal sollte Billy Paul, mein Sohn, bei einer Versammlung in Minneapolis, Minnesota, eine Rede halten. Und er ist kein Prediger. Er ist wie sein Papa. Aber er sagte: „Als erstes hatte ich Angst. So in etwa fühle ich mich heute Morgen, wenn ich hier vor diesen Männern des Herrn, seinen Dienern, stehe. Wenn ich hier aufstehe, nachdem Männer wie Bruder Oral Roberts, Velmer Gardner und andere große Diener des Herrn hier gepredigt haben. Und dann habe ich auf die Zeit geachtet und die Ankündigungen gehört. Ich brauche ungefähr 6 Stunden, um zu predigen, so dass ich heute Morgen keine Zeit dafür haben konnte. Für gewöhnlich fange ich um 7:30 abends an und höre um 1 oder 2 Uhr morgens auf. Ich habe also einfach keine Zeit. Vielleicht werde ich das morgen Nachmittag versuchen. Es ist also ein Vorrecht, heute Morgen hier zu sein. Ich betrachte es als eine große Ehre, die mir die Geschwister durch den Herrn erwiesen haben, dass ich heute Morgen hierher kommen und zu diesem wunderbaren Frühstück sprechen durfte. Und nun haben wir in den letzten 9 Tagen hier in Maricopa Valley, in Phoenix, Tampa, Mesa und Sunnyslope mit dieser Gruppe von Predigern in ihren Gemeinden eine so herrliche Zeit erlebt. Wir empfinden es als ein großes Vorrecht, dieser großen Versammlung vorauszugehen, zu euch zu sprechen und euch zu sagen, dass wir auf dieser Versammlung mehr erwarten als alles, was wir tun oder denken können. Bruder Williams hat mir gerade erzählt, dass einer seiner Verwandten gestern Abend errettet wurde, der sehr viel gesündigt hat, und wir sind: „Wenn dieser Mann heute Morgen hier ist, danke ich dem Herrn für dich, mein Bruder, und für alle, die errettet wurden. Und ich bete, dass alle, die noch nicht errettet sind, sich heute Morgen aufstellen und errettet werden.“ Als wir von Visionen sprachen, das war mehr oder weniger der Dienst, den der Herr mir gegeben hat. Da ich nicht über eine ausreichende Ausbildung verfüge, könnte ich mich vielleicht nicht als Geistlicher bezeichnen. Aber auf diese Weise kann ich zu den Menschen sprechen und nicht: „Ich muss nur sagen, was ich weiß“, und dann bestätigt er den Rest davon. Wenn das also in Ordnung ist und er sagt, es ist in Ordnung, dann ist auch der Rest in Ordnung. Was, sie wissen, wie man redet, was ich vielleicht nicht weiß. Ich liebe den Herrn, weil er so barmherzig ist, obwohl wir es nicht verdient haben. Und doch ist er so barmherzig. Das ist eines der Wunder meines Lebens und meiner Erfahrung, wenn wir so unwürdig sind und er uns trotzdem besucht. Er übergeht unsere Unwürdigkeit und gibt uns trotzdem seinen Segen. Das kennen wir alle, viele von euch vielleicht auch. Und gerade habe ich von einem anderen Bruder erfahren, der durch eine tiefe Zeit der Trauer geht, so wie ich durch den Verlust meiner Mutter. Ich glaube nicht, dass ich sie verloren habe. Ich glaube, sie ist mir einfach vorausgegangen. Und ich habe gehört, dass die Tochter von Bruder Rolf McPherson gestorben ist. Ist das richtig, Bruder? Das hat mir das Herz schwer gemacht, als seine Schwester es mir sagte. Ich wusste es nicht einmal. Normalerweise lässt Gott mich in seiner Gnade meine Leute sehen, bevor sie gehen. Mein Vater starb auf meinem Arm und ich übergab seine Seele Gott. Meine Brüder, Bruder Shakarion und ich, viele der Männer hier waren in Übersee, ich glaube es war letztes Jahr, in Jamaika, Kingston, als eines Morgens beim Frühstück der Heilige Geist hereinkam und ich sagte: „Jetzt ist seine Gegenwart hier.“ Zu wissen, zu sehen, dass die Dame dort mit dem Ding am Arm geht, ruft sie kurz zu uns. Ich erzählte ihr von ihrem Zustand. Ich sehe den jungen Mann, der jetzt hierher kommt. Er hat eine bestimmte Sache und was ihn bedrückt. In diesem Moment sah ich nach unten und sah eine sterbende Person und einen jungen Mann stehen, der Krämpfe hatte oder Blut spuckte. Ich sagte: „Ruft sofort Billy Paul an. Der junge Mann spuckte Blut. Lasst ihn heute nicht auf den blauen Berg gehen. Ich weiß nicht, was es ist.“ Später fanden wir heraus, dass es meine Schwiegermutter war, die zur gleichen Zeit starb, und mein Schwager, der dort stand und Blut spuckte. Nach ein paar Wochen Anfangs August kam ich nach Hause und Bruder Argenbright rief mich an, um mit ihm auf eine Jagdreise nach Alaska zu gehen und einen Chapter zu eröffnen. Nun, der Herr zeigte mir eine Vision von, nun, es ist schrecklich, das erwähnen zu müssen. Ich hoffe, es klingt nicht gotteslästerlich. Von einem Jagdausflug, auf den ich gehen würde und was ich mitnehmen würde, wer mich begleiten würde und wie genau sie gekleidet sein würden. Es würde eine 9 Fuß große Silberspitzen-Grizzly dort sein. Es würde ein 42 Zoll großes Geweih von einem Karibu sein. Als er mich anrief, sagte ich, das hört sich gut an, aber lass mich erst zum Vater beten. Und ich kündigte es in der Gemeinde und an vielen anderen Orten an. Hunderte von Menschen wussten davon. Nach Alaska zu gehen klang also sehr gut, aber der Heilige Geist warnte mich immer wieder davor. Und man sollte sich nie gegen die Führung des Heiligen Geistes stellen. Ein paar Tage später war ein Mann in British Columbia, ein junger Bekehrter, der einen Bruder hatte, der sein ganzes Leben lang an Epilepsie gelitten hatte, als ich im Frühjahr dort oben war. Nach dem Gottesdienst waren wir wieder auf der Jagd. Er hatte Gott immer darum gebeten, dass ich eine Vision für seinen Bruder sehen möge. Er war nie in einer Versammlung gewesen. Als wir ausritten, rangen wir mit den Pferden. Bruder Eddie Biskel, ich glaube, er ist heute Morgen hier, und ich saßen hinten und striegelten die Pferde. Und ich schaute zufällig nach oben zu dem Berg. Ich sah seinen Bruder und wusste, wie er aussah und was ich für seine Heilung tun musste. Ich spornte mein Pferd an, ritt hinauf und legte meine Hand auf den Sattel des Führers. Ich sagte, dein Bruder, und beschrieb ihn. Er sagte, das ist richtig. Ich sagte, holt ihn, schick ihn hierher, damit er herkommt. Und dann lässt du ihn in Ruhe, bis er einen seiner Anfälle hat. Er sagte, er hat 4 oder 5 am Tag und das schon sein ganzes Leben lang. Sobald er das tut, ziehst du ihm das Hemd vom Rücken, wirfst es ins Feuer und sagst, das tue ich im Namen Jesu Christi. Dann wird es ihn verlassen. Und er schnappte sich seinen Bruder. Und der war gerade aus dem Haus gegangen. Er musste an diesem Tag damit anfangen, Plätze freizuschneiden, damit die Jäger reinkommen konnten. Das, was wir Schneisenschlagen nennen. Und seine junge Frau hatte solche Angst vor... Sie war eine junge Frau aus der Pfingstbewegung. Sie lebte weit oben am Racing River, etwa 500 oder 600 Meilen von der Zivilisation entfernt. Und die junge Frau, als der Junge im Anfall hinfiel, der erste, normalerweise macht sie das Fenster auf, aber sie hatte Angst, aber sie sprang auf ihn drauf, zog ihm das Hemd aus und warf es in den Ofen und sagte, das tue ich im Namen von Jesus Christus. Seitdem hat er nie wieder einen bekommen. Also schrieb er mir einen Brief und sagte, komm. Nun, da oben, Zeit zu dienen, Zeit zu gewinnen. Es sind viele hier anwesend, die das wissen. Es wurde mir vorhergesagt, genau. Ich habe die Erklärung in meiner Tasche, einen 9 Fuß großen Silberspitzen-Grizzly. Genau der richtige Ort, genau die richtige Zeit. Karibu. Und der Jagdführer sagte, du meinst, genau an diesem Ort? Wir können sehen, wo der Mann mit dem karierten Hemd steht, von dem du uns erzählt hast. Von hier bis dort wirst du einen 9 Fuß großen Silberspitzen-Grizzly töten? Ich sagte, das ist so, spricht der Herr. Er fragte, wie soll das gehen? Ich sagte, das ist nicht von mir. Das ist, er hat es gesagt. Ich gehorche einfach dem, was er gesagt hat. Und so ging es auf dem Weg nach unten, etwa 3 Meilen, den Berg hinunter. Kein einziger Baum oder ähnliches, nur Karibu-Moos oberhalb der Baumgrenze. Als wir eine 1/2 Meile zurückgelegt hatten, er hatte gerade den Hauptzug geladen. Wir wechselten uns ab, er wog ungefähr 150 Pfund. Wir waren also, er fragte, du sagtest, die sind genau 42 Zoll groß? Ganz genau. Und als wir am Sattel ankamen, war es genau 42 Zoll. Nach einer 1/2 Meile sagte er, nun Bruder Brennan, sagte er, jetzt ist der Bär bis auf eine 1/2 Meile herangekommen. Ich sagte, das ist richtig. Ich drehte mich einfach um. Ich sagte, was steht denn da? Da stand er und schaute uns direkt an. Ein 9 Fuß großer Silberspitzen-Grizzly. Und hier ist die Erklärung des Jagdführers, die ich in meiner Tasche habe. Als ich nach Hause kam, war meine Mutter krank. Das war die Gnade Gottes. Ich hatte noch 3 weitere Reisen mit Brüdern geplant. Aber er wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, sie zu machen. Mutter sagte zu mir, Billy, ich gehe nach Hause. Ich sagte, nein, Mutter. Ich sagte, wenn du nach Hause gehst, Gott hat noch nichts zu mir gesagt. Und so ging es weiter, immer schlimmer. Und schließlich rief der Herr ihre Seele nach Hause. Und ich, nur um euch zu zeigen, was der echte Pfingstsegen bedeutet. Als sie so tief gesunken war, ich führte Mutter zu Christus und taufte sie selbst. Und als sie so niedergeschlagen war, dass sie nicht mehr sprechen konnte, redete sie einfach weiter über die Lieblichkeit des Herrn. Sie sagte, sie habe mich in einer Vision gesehen, wie ich da stehe, ein echter alter Mann, der sich am Kreuz festhält und nach diesem greift. Und dann, als sie gehen wollte, kurz bevor sie ging, konnte sie nicht mehr sprechen. Ich sagte, Mutter, du kannst nicht mehr sprechen, aber als dein Sohn möchte ich dich fragen. ist Jesus jetzt genauso lieb zu dir, wie er es war, als du ihn in Form des Heiligen Geistes empfangen hast? Wenn, du liegst gerade im Sterben, Mutter, du kannst keine 5 Minuten mehr leben. Und wenn Jesus noch genauso lieb zu dir ist, obwohl du nicht mehr sprechen kannst, dann blinzle ganz schnell mit den Augen. Und sie schlug die Augen zu und die Tränen kullerten über ihre Wangen. Es war, als würde ein kleiner Wind durch das Gebäude wehen und ihre kostbare Seele wurde nach Hause getragen. Auf dem Nachhauseweg fragte ich den Herrn, warum er es mir nicht gezeigt hatte. War es, weil meine anderen Leute an anderen Orten waren? Und dann nahm ich die Bibel in die Hand und sagte, Vater, Frau Domiko, sie ist vielleicht bei dieser Versammlung, sie nimmt an allen teil. Sie gab mir einfach eine Bibel mit roten Buchstaben. Ich glaube nicht daran, Gottes Wort zu nehmen und ein Hexenbrett daraus zu machen. Aber ich war so niedergeschlagen, als ich dort unten ihre Kleider aussuchte. Und sie war ein netter Mensch. Ich zog die Bibel hervor, ich sagte, irgendwo hier drin kannst du mich trösten. Und da stand der Vers, sie ist nicht tot, sondern schläft. Als wir am nächsten Morgen gegen 9 Uhr weinend im Zimmer saßen und nachsehen wollten, wie sie aufgebahrt worden war, hatte ich eine Vision. Ich sah große Massen kleiner, verkrüppelter Kinder, die zusammengelegt wurden, und ich sang das Lied »Bringt sie rein«. Und an der Seite, der Platz war so weit hinten, dass er so runterging und hinten hochgezogen war, damit die Leute hinten die Front sehen konnten. Und tausende von Menschen waren versammelt. Und ich sah eine berühmte Frau hineingehen, obwohl sie altmodisch gekleidet war, mit einem herunterhängenden Rock und den kleinen Dingern um den Hals und einem großen Hut, der umgedreht war, und viel Haar, das hinten hochgesteckt war. Ich sah, wie sie durch das Gebäude ging und durch den Ort. Das war kein Gebäude, es war draußen, und es gab auf jeder Seite eine Loge, wie dort, wo die Prominenten sitzen. Nach ein paar Augenblicken war sie in dieser Loge und verbeugte sich vor den Leuten. Ich setzte mich auf die Kanzel und wollte predigen. Die Dame drehte sich um und verneigte sich mit dem Haupt vor mir, so. Als sie ihr Haupt gesenkt hatte, verbeugte ich mich. Ich war nur 5 Fuß von ihr entfernt. Und als sie sich erhob, war sie eine Mutter, schön und jung. In dem Moment, als es hier donnerte, blitzte und toste, sagte eine Stimme, »Mach dir keine Sorgen mehr um sie.« Sie ist so, wie sie 1906 war. Ich ging weg und sah in der alten Familienbibel nach, um herauszufinden, was 1906 geschah. Und das war das Jahr, in dem sie meinem Vater zur Braut wurde. Heute ist sie also Teil der Braut, des Herrn Jesus, zu der auch ich gehöre. Eines Tages werde ich sie wiedersehen. Und ich bin sicher, dass Schwester und Bruder McPherson in ihrem Verlust... Und ich möchte noch sagen, dass Bruder Tommy Hicks mich vor ein paar Tagen angerufen hat, als ich hier in Phoenix ankam. Er hat seinen Bruder verloren. Ich glaube, es wurde schon bekannt gegeben. Einer unserer Brüder. Er wurde unten in Mexiko auf der Stelle getötet. Und Bruder Tommy musste einfliegen, um seinen Bruder zu identifizieren, der ein unerlöster Mensch war. Und der arme kleine Tommy weinte, dass es einem das Herz brach. Und ich vertraue darauf, dass wir diese Erfahrung nie machen werden, aber dass wir alle an diesem Tag bereit sind, Christus zu begegnen. Denn wenn wir nicht bereit sind... Es ist nicht schwer zu gehen, wenn man bereit ist, aber wenn man nicht bereit ist, und denkt daran, das war nicht nur, ihr träumt diese Dinge nicht, ihr seht sie und es sind tatsächlich Tatsachen. Die Alten werden dort für immer jung sein, es wird kein Alter mehr geben, keine Spur von Sünde, keine Spur von Alter. Was für eine Ermutigung ist es für uns, zu wissen, dass es ein Land jenseits des Flusses gibt. Ich würde mir wünschen, dass wir uns ihm mit gesenktem Haupt und gesenktem Herzen nähern, wie ich es normalerweise beim Geschäftsleute-Frühstück zu geben pflege. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen und bevor ich sie vorlese und bete, möchte ich fragen, ob jemand hier eine Bitte hat, an die gedacht werden soll. Hebt einfach die Hand zu Gott, was auch immer die Bitte ist. Das Publikum ist bedürftig, die Welt ist bedürftig. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wenn wir unter den Menschen ein- und ausgehen, sind wir uns der Tatsache bewusst, dass wir eines Tages unseren letzten Gang machen werden. Eines Tages werden wir uns zum letzten Mal auf der Erde versammeln. Und jedes Mal, wenn wir Prediger auf die Kanzel gehen, fragen wir uns, ob es eine weitere Gelegenheit geben wird, dich der Versammlung vorzustellen, ohne zu wissen, wann das sein wird. Und Herr, wir bitten dich heute Morgen, sei barmherzig. Und während ich dein gesegnetes Wort lese, bitte ich darum, dass die Saat in die Herzen der Menschen fällt, dass sie es aufnehmen. Und wenn da heute einige hier sind, welche noch nicht gerettet sind, Herr, dann mögen sie heute gerettet werden. Mögen sie heute Morgen diese alles entscheidende Entscheidung treffen, indem sie den Sohn Gottes als ihren Retter annehmen. Diejenigen, die auf dem Weg müde sind und vom Weg abgekommen sind, bringe sie zurück, Herr. Und die, die auf dem Weg sind, bringe ihnen Freude und Frieden und Genugtuung darüber, dass sie den Herrn Jesus angenommen haben, in vergangenen Zeiten. Wir wissen, dass die Menschen seit 7 Uhr heute Morgen hier sitzen und müde sind. Aber du wirst sie erfrischen, Herr, mit Segenswünschen vom himmlischen Thron unseres Vaters. Gib ihnen, o Gott, das, was sie in dieser Stunde brauchen. Und nun, beim Lesen deines Wortes, übergebe ich mich dir, o Herr, und möge der Heilige Geist die übergroße Fülle aus dem Wort hervorbringen. Du kennst die Bitte hinter jeder erhobenen Hand. Ich bitte dich, Vater, dass du diese Anliegen segnen wirst. Schenke ihnen den Wunsch ihres Herzens. Segne diese Versammlung, diese Zeit der Gemeinschaft, in der Männer und Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und aus dem ganzen Land hier an diesem großartigen Ort namens Phoenix zusammengekommen sind, der aus dem Nichts auferstanden ist. Möge der Heilige Geist seine kleine Gemeinde heute Morgen nehmen und einen Phönix aus ihr machen. Erhebe sie heute durch Wunder und Zeichen des lebendigen Gottes während dieser Versammlung. Für jeden, der sich heute Nachmittag im Wasserbecken oder wo auch immer taufen lässt, möge sich der Heilige Geist über das Wasser bewegen und die Person ergreifen, wenn sie herauskommt. Denn wir wissen, dass uns das Wort Gottes einen Auftrag erteilt hat, der nicht versagen kann. Petrus sagte in seiner großen Ansprache am Pfingsttag bei der Einweihung der Gemeinde: Tut Buße, ein jeder von euch, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung gilt euren Kindern und denen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Herr, du rufst auch heute noch, und wir wissen, dass der Heilige Geist heute Nachmittag in dieses Tal und über das Wasser kommen wird, um den Menschen die Wünsche ihres Herzens zu erfüllen und sie in das Königreich Gottes zu versiegeln. Gewähre es, Vater. Segne diese Versammlung, segne jeden Mann, jeden Jungen und jedes Mädchen, die ein Wort zu sagen haben, und möge es für uns alle fruchtbar sein. Wir bitten das im Namen Jesus Christus. Amen. Nun, wenn ihr ein paar Augenblicke Zeit habt, und ich werde Bruder Shakarian fragen, oder einige von euch, die... Ich bin ein Südstaatler, der langsam ist, um damit anzufangen. Also war ich... Meine Leute sagen mir, dass ich ziemlich spät auf die Welt komme. Ich war schon immer spät dran. Als ich vor nicht allzu langer Zeit in einer Gemeinde der Vereinigten Brüder gepredigt habe, war ich nur etwa 1 Stunde zu spät. Ihr wisst ja, die sind pünktlich. Der Pastor stand auf und sagte: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stelle euch jetzt den verstrobenen Herrn Branham vor. Ich kam zu spät zu meiner Hochzeit. Ich habe meine Frau 2 Stunden warten lassen, musste einen Krankenbesuch machen. Wenn ich nur zu meiner Beerdigung zu spät käme, das wäre die Hauptsache. Ich bin so froh, dass es einen gibt, der pünktlich ist. Und das ist Gott und seine Botschaft. Sie ist immer pünktlich. Nun, morgen Nachmittag, so Gott will, werde ich zu euch sprechen und predigen, so Gott will. Wenn ihr den Text lesen wollt oder ihn für heute Morgen aufschreibt, um ein kleines Drama zu inszenieren, möchte ich, dass ihr Lukas 7, Vers 36 lest. Und einer der Pharisäer bat ihn, dass er mit ihm essen würde. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich nieder, um zu essen. Ganz einfach. Wir alle kennen die Geschichte. Ich glaube, es muss gegen Sonnenuntergang gewesen sein, als der Bote ankam. Er war müde, seine Füße waren staubig, sein Haar war verfilzt von Staub und Schweiß, weil er den ganzen Tag gelaufen war. Er hatte eine Aufgabe zu erfüllen und musste sich beeilen, sie zu erledigen. Wahrscheinlich war er nach Kapernaum gegangen und in Kapernaum sagte man ihm: Ja, er war vor ein paar Tagen hier, aber er ist schon weg. Dann ging er nach Nazareth und so weiter, von Stadt zu Stadt. Schließlich am späten Nachmittag, als die Sonne unterging, müde, mit wunden Füßen, traf er endlich den, den er gesucht hatte, Jesus von Nazareth. Oh, wenn wir nur so sein könnten, von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort laufen könnten, bis wir endlich in seiner Gegenwart sind. Es muss Philippus gewesen sein. Philippus war so etwas wie der Außenwächter, so scheint es. Sie versammelten sich zuerst mit ihm, bevor sie zu den anderen Aposteln gingen. Als Jesus irgendwo saß und Johannes sich an seine Brust lehnte, war Petrus, der den Glauben und die Liebe repräsentierte, Jesus am nächsten. Also brachte Philippus diesen Boten wahrscheinlich zu, sagen wir mal, Petrus. Petrus brachte ihn weiter in die Gegenwart Jesu. Und er war müde. Er hatte den ganzen Tag gepredigt und vielleicht war seine Stimme etwas heiser. Heiser von den Anstrengungen und dem Staub des Tages, von den Leuten, die auf dem Boden herumtrampelten und dem Staub, der aufgewirbelt wurde, und seine Kraft war erschöpft, als er zu den Leuten über das Wort Gottes sprach. Er schaute auf sie und sah, wie sie hungerten und dürsteten, und erklärte ihnen, wie Gott all seine großen Werke zustande brachte. Oh, ich wäre so gerne dabei gewesen, um das zu hören. Ich glaube, jeder hier hätte sich danach gesehnt, zu hören, was er zu sagen hatte, seine Lehre zu hören, wie er sich ausdrückte und was für eine Stimme er hatte, sein Gesicht zu sehen und zu sehen, wie er seine Werke vollbrachte, die Gedanken der Menschen zu erkennen, ihnen von ihren verschiedenen Problemen und Krankheiten zu berichten und sie für geheilt zu erklären. Ich wäre so gerne dabei gewesen, oh mein, das hätte ich gerne gesehen. Und vielleicht war er gerade mit einer Predigt fertig. Ihr wisst schon, die erste Lehre von Jesus. Wisst ihr, wie sie lautete? Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das war seine erste Lehre. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Er könnte also zur Genesis zurückgegangen sein und gesagt haben, am Anfang sprach Gott, es werde, und es wurde. Und er sagte, alles, was ich gesprochen habe, soll nach seiner Art entstehen. Dann hätte er vielleicht so etwas gebracht und gesagt, nun, das, es bringt hervor, aber ihr könnt diese Samen nehmen und sie miteinander mischen und ihr könnt ein sogenanntes gekreuztes Produkt erhalten. Wunderschön, sehr schön, aber es ist nicht das Original. Wenn ihr es loslasst, wird es wieder zu seiner Art zurückkehren. Und ein gekreuztes Produkt kann niemals die Rauheit und die Behandlung aushalten, die das Original aushalten kann. Ein altes Longhorn würde eines eurer Herefords im Winter draußen in der Prairie verhungern lassen. Sie können sich ihren eigenen Weg bahnen wie ein Reh, aber eure Hereford-Kreuzungen, eure Brahma-Angus-Kreuzungen, die würden da draußen sterben. Ihr müsst sie pflegen. Und er, wenn er heute hier stünde, würde er, glaube ich, etwas Ähnliches zu uns sagen. Wir haben nicht nur Früchte und Tiere gezüchtet, sondern auch die Religion. Wir müssen sie streicheln und verhätscheln, das ist nicht das Original. Wir versuchen, das Wort Gottes zu nehmen und es in etwas anderes zu züchten und züchten es hierher und es wird zu einem Haufen zarter Babys, die wir streicheln müssen und die das echte Wort nicht vertragen. So etwas in der Art könnte er gesagt haben. Dann hätte er sagen können, seht ihr, euer Leben ist wirklich eine Kreuzung. Der Vater sagte, rührt den Baum nicht an, aber Satan sagte, es wird euch nicht schaden. Deshalb befindet sich euer Leben jetzt in einem gekreuzten Zustand. Und dieses Leben kann nicht zu sich selbst zurückkehren, da es nicht zurückgezüchtet werden kann. Man kann zum Beispiel einen Esel nehmen und ihn mit einem Pferd und einer Stute kreuzen und es wird ein Maultier daraus. Aber das Maultier, die Maultiermutter und der Maultiervater können kein Maultierbaby bekommen. Ihr habt eine Kreuzung erhalten. Das gleiche gilt für Mais. Er ist wunderschön, aber man liest im Reader's Digest, was all diese Kreuzungen mit den Menschen machen. Krebs und alles andere. Gekreuzte Hühner. Sie sagen, dass in 20 Jahren, wenn es nicht gestoppt wird, was passieren wird. Frauen können keine Kinder mehr bekommen. Sie werden stärker, enger, kleiner in den Hüften und können keine Kinder mehr bekommen. Lasst die Dinge so, wie sie sind. Lasst Gott in Ruhe. So verhält es sich mit seinem Wort. Lasst es, wie es ist. Versucht nicht, etwas hinzuzufügen, damit es in ein Glaubensbekenntnis passt. Belasst es genau so, wie Gott es gesagt hat. Glaubt es. Das macht einen kräftigen, starken Christen aus. Kein Baby, das konfessionell gehätschelt werden muss. Von Gemeinde zu Gemeinde, von einer Konfession zur anderen. Wenn er seinen Namen in das Buch im Himmel schreibt, ist das für immer erledigt. Jesus hätte sagen können, nun, um zum Original zurückzukehren, muss Gott widersprechen. Genau das tut er, wenn er dir eine neue Geburt schenkt. Euer altes Leben ist verschwunden und ihr seid wieder beim ursprünglichen Wort des Herrn. Wenn ihr das nicht seid, werdet ihr in Kirchen und Konfessionen hineingezüchtet. Aber wenn Gott durch seinen Frieden und den Heiligen Geist spricht, dann seid ihr zurück in der ursprünglichen Familie Gottes. Dann müsst ihr nicht mehr gehätschelt werden. Ihr seid ein robuster Christ, der es aushalten kann. Geht ans Kreuz, in den Feuerofen, in die Löwengrube oder wohin auch immer. Denn das Wort des lebendigen Gottes brennt in eurem Herzen und eurer Seele. Und alle können abtrünnig werden, alle können sich gegen euch wenden und alles andere, aber das wird nichts ändern. Das robuste Wort Gottes bleibt genau dort, wo er diese ursprüngliche Stimme in euer Herz gesprochen hat. Du bist mein. Ich nehme an, dass er vielleicht auf so eine Weise gesprochen hat. Ich weiß es nicht, aber er könnte es gesprochen haben. Und seine Stimme ist heiser, seine Lippen ausgedörrt, sein Gesicht rot von den direkten Strahlen der palästinensischen Sonne, die sehr heiß ist. Vielleicht haben Philippus und Petrus gewartet, bis er fertig war, und dann hat er vielleicht zum Schluss gesagt, suchet, so werdet ihr finden. Als er damit fertig war, sagte Petrus vielleicht, Herr, hier ist ein Mann, der von einem bestimmten Ort gesandt wurde und der mit dir sprechen möchte. Er sah auf ihn herab und sagte, sprich nur. Er ist nie zu müde, aber er ist bereit, sich alles anzuhören, was du sagen willst. So ist er auch heute. Egal wie spät es in der Nacht ist, wie müde er ist, er ist immer noch bereit, alles zu beantworten, was du ihn fragst. Und er sagte, dieser Bote dachte vielleicht, dass seine Reise nun zu Ende sei. Also sagte er zu ihm, ein gewisser Kardinal, Bischof oder so etwas, ein Pharisäer, mein Herr, wird ein großes Fest feiern. Und er würdigt dich, denn mein Herr ist ein großer Mann, und er würdigt dich, da er die Menschenmenge um dich herum sieht. Mit anderen Worten, er sieht, wie du gekleidet bist. Und er möchte, dass du ihn auf diesem Fest zu einer bestimmten Zeit besuchst. Jesus geht immer dorthin, wo er eingeladen ist. Egal wo es ist, er wird kommen. Einmal kam er in die Höhle des Löwen, in einen Feuerofen. Ich glaube, es war David, der sagte, mache ich mein Bett in der Hölle, wird er dort sein. Er kommt zu den Ärmsten, zu den Reichsten, zu den Unmoraligsten, zu den Gemeinsten, zu den Niedrigsten. Er kommt überall dorthin, wo er eingeladen wird. Egal wie eure Lebensumstände und eure Situationen sind, er wird trotzdem kommen. Das macht ihn für mich zu Gott, demütig. Ich werde da sein. Geh und sag deinem Meister, dass ich an diesem und jenem Tag da sein werde. Ich werde da sein. Dieser höchst bedauernswerte Kurier, wie konnte er das nur tun? Ich wünschte, ich hätte seinen Platz einnehmen können, kehrte dem Herrn den Rücken zu und ging mit dem zufriedenen Gefühl, seinem Herrn gefallen zu haben, davon. So oft machen wir uns dessen schuldig. Wir sind so sehr daran interessiert. Ich habe in den Nizänischen Vätern, dem nachnizänischen Konzil, gelesen, dass der heilige Augustinus von Hippo eines Tages mit dem heiligen Martin zusammen war, als er ihn im Kloster besuchte. Draußen im Garten gab Gott ihm die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu empfangen, so wie Martin es tat. Aber er lehnte sie ab, weil er so sehr an den Dogmen Roms interessiert war, dass er den Heiligen Geist nicht empfangen konnte. So geht es uns oft, wir sind so sehr an anderen Dingen interessiert. Manchmal sind wir so sehr am Zeitgeist interessiert, dass wir direkt in die Gegenwart des Herrn gebracht werden und weglaufen. Neulich hat mich ein Mann auf der Plattform interessiert, als er davon sprach, dass er zu einem Kongress geht und seinen Whisky und seine Zigarren mitnimmt. Das war alles, was er über eine Versammlung wusste. Aber ich bin froh, dass er die Gelegenheit ergriffen hat. So oft tun wir das nicht, die Gelegenheit ergreifen. Dieser Kurier überbrachte die Botschaft in der Gegenwart des Herrn Jesus und war doch dumm genug, um sich abzuwenden und zu denken, dass er alles Notwendige getan hatte. Manchmal gehen wir zur Schule, machen einen Doktortitel oder einen Doktortitel der Rechtswissenschaften, gehen in eine Pfingstversammlung und, um ihnen zu sagen, dass die Tage der Wunder vorbei sind, weil der Bischof uns geschickt hat, um ihnen das zu sagen, und wenden uns von der Tatsache ab, dass wir in der Gegenwart Jesu Christi sind. Was für eine Gelegenheit, die Gott diesem Mann gab, diesem armen, bedauernswerten Mann. Ich wünschte, ich hätte dort stehen können. Ich wäre ihm als erstes zu Füßen gefallen, bevor ich gesagt hätte, was der Kardinal wollte. Ich hätte gesagt, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Das wäre das Erste gewesen, was ich in meinem Leben getan hätte, weil ich weiß, dass er das Leben ist und die einzige Verbindung zu Gott durch ihn besteht. Ich hätte ihn angenommen, hätte ihn zuerst zu meinem persönlichen Retter gemacht und die Mission, die mir der Kardinal, der Papst, der Bezirksleiter oder wer auch immer gegeben hatte, sein lassen. Ich hätte Christus zuerst gesucht. Ich denke, das sollte die einzige Pflicht eines jeden Mannes und einer jeden Frau sein, die an diesen Versammlungen teilnehmen, unabhängig davon, was jemand anderes gesagt hat. Ihr wurdet in die Gegenwart von Christus gebracht. Egal wie erfolgreich oder erfolglos ihr seid, egal wie groß oder wie arm ihr seid, bei der ersten Gelegenheit werft ihr euch zu seinen Füßen und sagt, Herr, sei mir gnädig. Dann kommt zu den Geschäftsleuten und sagt ihnen, dass ihr euch gerne in ihre Reihen einreihen würdet. Stellt Gott an die erste Stelle. Dieser höchst bedauernswerte Mann, wie würden wir ihn heute Morgen ansehen, wenn wir den Vorhang zurückziehen könnten, um zu sehen, ob das seine ständige Haltung war, sich von der Gegenwart Christi abzuwenden, obwohl er die Gelegenheit hatte, bei ihm zu stehen. Was für ein bedauernswerter Mensch ist das heute noch, denn er lebt irgendwo. Und das könntet ihr und ich nach dieser Versammlung heute sein. Es kommt auf unsere Einstellung an, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Nehmt es immer an. Aber er drehte dem Herrn den Rücken zu und ging mit dem Gefühl der Erleichterung und Zufriedenheit davon, dass er getan hatte, was ihm aufgetragen worden war. Manchmal ist es nicht gut, das zu tun, was einem gesagt wird. In diesem Fall war es aber richtig. So finden wir heraus, dass er zurückgeeilt sein muss, um den Auftrag zu erledigen und »Ich habe ihn gefunden, ich weiß, wer er ist, ich habe ihn getroffen und es ihm gesagt, und ich habe seine Zusage, dass er hier sein wird. Er wird hier sein.« Er sagte, er würde hier sein. Irgendetwas stimmt an dieser Szene nicht. Irgendwo stimmt da etwas nicht. Diese Pharisäer mochten Jesus nicht, sie hassten ihn. Sie konnten seinen Namen nicht auf ihrer konfessionellen Liste finden. Sie konnten ihn in keiner ihrer theologischen Schulen finden, durch die er gekommen war. Aber er hatte eine durchgemacht, nicht ihre, sondern die von Gott. Wir finden also heraus, dass diese Pharisäer ihn hassten. Er hatte keine Zusammenarbeit mit ihnen. Sie verachteten ihn. Und man kann nicht zusammenkommen, um Gemeinschaft zu haben, wenn man nicht etwas gemeinsam hat. Das ist der Grund, warum wir so gerne zu diesen Versammlungen kommen. Wir haben etwas gemeinsam, den Heiligen Geist, brüderliche Liebe, Gemeinschaft untereinander, während das Blut Jesu Christi all unsere Sünden reinigt. Wir haben Gemeinschaft, wir haben etwas gemeinsam. Wenn ihr junge Leute mit alten Leuten zusammen seht, wenn ihr ein kleines Mädchen seht, das die ganze Zeit mit seiner Oma zusammen ist, dann stimmt etwas nicht. Der Altersunterschied ist zu groß. Wisst ihr, die jungen Frauen, die 16 Jahre alt sind, kauen gerne Kaugummi und reden über ihre Freunde und so weiter, und die alten Damen reden gerne über das Nähen und Zuschneiden, über Kochen und so weiter. Und die kleinen Kinder spielen gern mit Puppen, Murmeln, Kreiseln und so weiter. Aber wenn ihr ein kleines Mädchen bei der Oma seht, stellt ihr euch vor, dass die Oma irgendwo einen Sack mit Süßigkeiten hat. Irgendetwas stimmt nicht, oder sie ist Großmutters Liebling. Dieser Pharisäer muss also, wie wir es auf der Straße nennen würden, einen Trumpf im Ärmel gehabt haben, um Jesus einzuladen, denn er hasste ihn. Es gab keine Freundschaft. Ich kann mir vorstellen, dass er zu den anderen großen Männern in seiner Nachbarschaft sagte, »Ihr kennt diesen sogenannten Propheten«. Unsere Leute wissen, dass es sich um Telepathie handelt. Wir wissen, dass er ein Wahrsager ist. Und es ist nichts dran an ihm. Wisst ihr, sie sind nicht alle gestorben. Viele von ihnen leben noch. Wir wissen, dass sie... Wir glauben ihm nicht. Unsere Vereinigung hat es angeprangert. Und wisst ihr was? Bei einem bestimmten Fest, das ich veranstalten werde, werde ich versuchen, ihn hierher zu holen. Und wir werden beweisen, dass er es nicht ist. Wir werden beweisen, dass er nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Also werden wir ihn hierher holen. Und das war meiner Meinung nach die Karte, die er im Ärmel hatte. Oh, diese Pharisäer. Damals gab es nur zwei Klassen von Menschen, reich und arm. Sie konnten also wirklich ein Fest veranstalten. Oh mei, und wie sie das konnten. Sie suchten sich die beste Zeit des Jahres aus, vielleicht als die Trauben in den Weinbergen bereits reif waren, und der nachblühende Jasmin und die Orangenblüten, die die Luft erfüllten und das Tal mit dem Duft des Geruchs erfüllten. Und dann nahmen sie ein Lamm und grillten es. Oh, eine Delikatesse, ein gegrilltes Lamm. Und den armen Leuten in der Stadt lief das Wasser im Mund zusammen, wenn sie den Geruch des gegrillten Lamms rochen. Aber man konnte nur auf Einladung kommen. Sie hatten ihre Gärten eingezäunt und so weiter. Und sie saßen wahrscheinlich auf der großen Veranda hinten, und es war eine wirklich ausgewählte Zeit für ihre sogenannte Gemeinschaft, die diese Priester und Hierarchien zusammen hatten. Und sie luden einfach die Prominenz ein. Ihr seht also, Jesus wäre dort fehl am Platz. Jeder, der vom Geist erfüllt ist, wäre dort fehl am Platz. Sie haben also all ihre Diskussionen über andere Dinge geführt. Und das ist es, was ich an einer Versammlung von Geschäftsleuten mag. Nicht nur Geschäftsleuten, sondern auch, wenn sie darüber reden, wie sie ein bisschen von dieser Seite bekommen und ein bisschen von jener abschneiden können und wie sie Petrus berauben, um Paulus zu bezahlen, wie sie sagen, und solche Sachen. Ich mag es, wenn ihr kommt und über Jesus, Gott, den Heiligen Geist, die Kraft, die Auferstehung und das Kommen des Herrn redet. Das gefällt mir an den Geschäftsleuten. Aber dieser Kerl war ein ganz anderer Typ. Und er bereitete alles vor, die Auserwählten, und schickte zweifellos eine Nachricht an alle Hohepriester, Bischöfe und so weiter. Nun, er wird kommen. Seid hier. Wir werden nur ein einziges Mal beweisen, dass an dem Kerl nichts dran ist. Und ihr kommt alle herunter. Ihr habt ihn noch nie gesehen. Und wir rechnen mit etwas, bei dem wir ihn vielleicht ertappen könnten. So wurde schließlich alles in die Wege geleitet. Der richtige Tag für das Fest war gekommen und an diesem Morgen war alles vorbereitet. Und oh, wie sie alles vorbereiten konnten. Es hat sich einfach alles gerührt. An jenem Morgen waren alle Diener mit Handtüchern über den Armen aufgestanden, um zu dienen. Das Tier war bereits geschlachtet worden und wurde im Vorgarten gegrillt. Der Wein war in speziellen Flaschen und Krügen abgefüllt, die Kelche standen überall auf dem Tisch. Und alle Diener waren bereit, die Menge zu bedienen. Die Fortbewegung war eine sehr merkwürdige Sache. Es gab drei Arten der Fortbewegung. Die Armee kam in einem Streitwagen. Der reiche Mann kam auf einem Maultier. Die Armen gingen zu Fuß. Sie hatten also verschiedene Leute, die sich um die Gäste kümmerten, wenn sie ankamen. Es war wirklich sehr schön eingerichtet. Also lasst uns gut aufpassen. Wir sehen, dass vielleicht der Mann, der sich um die Wagen der Soldaten kümmerte, die kamen, einen Ort hatte, an dem er sich um ihre Pferde kümmerte, sie ausspannte und in den Stall brachte und ihnen Futter gab. Und für die Reichen gab es einen Ort, an dem sie ihren kleinen Esel versorgten. Und dann gab es da noch einen anderen Mann. Er wurde der Fußwäscher genannt. Er war ein Lakai. Er war der am schlechtesten bezahlte Mann in der ganzen Gruppe. Ein Lakai, ein Fußwäscher, der schlechteste Job von allen. Und manchmal, wenn wir denken, dass wir jemand sind, und die höchste Hierarchie des Himmels wurde als Fußwäscher-Lakai Fleisch, als er kam, um den Sterblichen die Füße zu waschen. Als er auf die Erde kam, kam er nicht, um ein großer Jemand zu sein. Gott nimmt sich immer die Niemande, um jemanden aus ihnen zu machen. Das ist das Problem mit den Menschen heute. Sie versuchen, ein Jemand zu sein. Du möchtest ein Niemand werden. Gott nimmt etwas, wo nichts ist, um etwas daraus zu machen. Und das beweist, dass er Gott ist. Wie diese niedrige Aufgabe, den Menschen die Füße zu waschen. Und Jesus nahm diese niedrigste Aufgabe, die es auf der Erde gab, um ein Vorbild zu werden. Das hätte er nicht tun müssen. Er konnte in das Maul eines Fisches greifen und eine Münze herausziehen oder mit den Bergen sprechen, die Milliarden Tonnen von Gold ausspuckten. Er konnte Wasser aus einem Brunnen pumpen und es in den köstlichsten Wein des Landes verwandeln. Er konnte 5 Brote und 2 Fische nehmen und damit 5000 Menschen ernähren. Er hätte es nicht tun müssen, aber er kam, um ein Beispiel dafür zu geben, wie Pfingstler sein sollten. Er nahm den niedrigsten Job an. Oh, sicherlich, das ist es, was? Aber wir versuchen, das Größte zu nehmen. Wenn wir nicht Bischof, Arzt, Präsident oder so etwas werden können, die höchsten Stellen, die größten Dinge. Oh mei, wir sind voller großer Dinge. Ich komme nicht, wenn ich so eingeladen werde, zu Babys und zum Streicheln von Menschen. Ich bete und sage, Gott, das sind deine Leute. Was soll ich sagen, wenn ich sehe, wie die Dinge sich anschleichen? Dann beginnt der Heilige Geist mir zu sagen, schlag zu. Seht ihr, wir wollen etwas Großes. Gott nimmt etwas Kleines. Elia hörte den mächtigen, rauschenden Wind, den Donner, die Blitze und das Erdbeben, aber das störte ihn nicht. Aber was ihn anzog, war eine stille und leise Stimme. Sie veranlasste den Propheten, etwas über sein Gesicht zu legen und hinauszugehen, um Gott zu hören. Ich frage mich, ob wir Pfingstler uns nicht zu sehr auf rauschende Winde und viel Lärm verlassen haben, anstatt uns zu erinnern oder diese leise Stimme zu hören. Wir hören so viel Lärm, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, die stille und leise Stimme zu hören. Wisst ihr, ein Wagen fährt auf ein Feld hinaus, fährt über Buckel und Rumpel, 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 macht alle möglichen Geräusche, quietscht und kreicht und springt. Aber wenn er zurückkommt, ist er voll beladen mit guten Sachen. Er passiert die gleichen Unebenheiten und rührt sich nicht. Wir sollten beladen sein. Solange es Bosheit unter uns gibt, solange es Differenzen zwischen uns gibt, sind wir noch nicht beladen. Nehmt ein Unkraut, leichtsinnig. Aber der Weizen erhebt sich, hält sich in die Luft, wird vom Wind geschüttelt und streckt sein Haupt gerade nach oben. Aber wenn er voll beladen ist, beugt es sich. Ich glaube, das ist es, was mit uns allen, den Gemeinden, heute los ist. Wir verbinden uns nicht genug mit echter Demut, keiner falschen, sondern einer, die man so lange beibehält, bis einem etwas zustößt. Demut? Zu viel Wind und Donner und nicht genug stille und leise Stimmen. Ich denke, das ist wahr. Wir sehen und erkennen, dass es wahr ist, weil es bei uns Früchte trägt. Irgendwie ist es nicht mehr so, wie es einmal war. Zurück zu unserer Geschichte. Wir werden das am Sonntag nachholen. Beachtet, dass dieser Pharisäer, alles für sein großes Spektakel vorbereitet, wie wir es nennen würden, für den großen Auftritt, den er veranstalten will. Und ich sehe den Mann da draußen, der bereit ist, die Wagen der Soldaten zu nehmen und den, der den Esel des reichen Mannes nimmt. In Palästina trägt man außen ein Gewand, das ist eine Robe. Innen tragen sie ein Untergewand, das bis zu den Knien reicht. Und wenn sie damals reisten, gingen sie über die Berge und nahmen Abkürzungen. Und wenn sie das taten, gingen die Wanderer und diejenigen, die Lasttiere hatten, denselben Weg. Und die Tiere, die den Weg entlang gingen, legten sich auf den Boden und der Staub begann sich anzusammeln. Und dort, wo die Tiere das Land überquert hatten, roch es nach dem Staube. Und wenn die Menschen gingen und das große Gewand lose hing, wehte ein Wind, der den Staub aufwirbelte und ihn auf ihre Gliedmaßen und auf ihr Gesicht brachte. Und wenn sie so rochen, waren sie bei den Gästen nicht mehr salonfähig. Deshalb hatten sie einen Fußwäscher, der die Gäste an der Tür versammelte. Und wenn jemand mit seiner Einladungskarte kam, hatte er ein ganzes Regal mit so etwas wie Schlafzimmerschuhen aus Stoff oder einer anderen Art von Ware dabei. Und die Sandalen von damals waren manchmal ein Stück Holz, so wie wir sie haben, die römische Sandale, mit einem Lederstück, zwischen dem die Zehen steckten. Der Fuß war dann dem Staub ausgesetzt, und während sie weitergingen, kamen sie an diese Stelle und gaben ihre Eintrittskarte ab. Dann griffen sie nach unten, zogen die Sandalen aus und legten sie an einem Ort mit ihrem Namen ab. Dann griffen sie nach oben, holten ein anderes Paar weiche Sandalen und hielten sie an den Füßen, um hineinzugehen. Oh, ihre Teppiche waren manchmal richtig üppig und wie Bildteppiche. Sie hatten ein schönes Bühnenbild in ihren Häusern. Diese Leute waren reich. Und als nächstes wurden dieser Person, er wusch, seine Füße wurden gewaschen. Und dann ging er zum nächsten Gast und stand mit einem Handtuch über dem Arm und einer kleinen Kanne in der Hand da. Dann goss er ihm Öl in die Hand und rieb es ihm hinter die Ohren und in den Nacken, denn sein Gesicht brannte. Er war schmutzig. Dann nahm er das Handtuch und wischte ihm das Gesicht ab, und schon war er wieder in Ordnung. Der Geruch war weg, und er war mit Parfüm gesalbt. Und das war teuer, sehr teuer. Man hat mir erzählt, dass sie es von weit oben in den Bergen bekommen, wo sie diese kleinen Äpfel bekommen, nachdem die Rosen weg sind. Und die kleinen Äpfel, und es ist eine sehr kostspielige Sache, so wie die Königin von Saba es Salomo brachte, Gewürze und Narde und so weiter. Und sie machten ein Parfüm daraus, und sie entspannten sich, die Füße wurden gewaschen, der üble Geruch von ihnen genommen, die brennende Sonne auf ihrem Gesicht, dann waren sie erfrischt. Dann der nächste Schritt, der erste Schritt, der zweite Schritt, jetzt der dritte Schritt. Ich könnte jetzt eine Weile darüber predigen, aber mir fehlt die Zeit. Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Als sie dann reinkamen, trafen sie die Gäste. Sie wurden von dem Gastgeber empfangen. Dann ging es ungefähr so weiter. Steh auf, Bruder Demos. Nachdem er sich gewaschen und parfümiert hatte, schämte er sich nicht für den Geruch. Er hatte weiche Schuhe an, um auf den großen Perserteppich zu laufen. Er war gesalbt. Er hatte einen guten Geruch an sich, nicht den Gestank der Tiere, sondern er war parfümiert. Dann erreichten sie ihn so. Komm mal her, Bruder Demos. Ich bin im Orient gewesen. Jetzt nimm die Hände so. Dann kamen sie gemeinsam in diese Richtung. Dann tätschelten sie sich gegenseitig, wenn der Gastgeber auf den Gast traf. Das nannte man dann die Begrüßung. Seht ihr, es wurde gewaschen, parfümiert und bekam einen Willkommensgruß. Sie küssten sich in den Nacken. Er wurde zur Begrüßung geküsst. Dann war er ein vollwertiger Bruder. So ist es auch in der Gemeinde. Wenn wir vom Blut des Lammes gewaschen, von den Lilien des Tales parfümiert und vom Vater geküsst werden, dann sind wir willkommene Gäste. Oh, es gibt so viel zu sagen, aber ich will euch nicht zu lange aufhalten, um euch nicht zu ermüden. Aber wenn, dann geküsst, willkommen. Er ist zu Hause. Er brauchte sich um nichts zu kümmern. Er konnte zum Kühlschrank gehen, sich ein großes Sandwich holen, seine Schuhe ausziehen, sich aufs Bett legen und alles tun, was er wollte. Er war zu Hause. Wenn Gott uns in sein Königreich willkommen küsst, sind wir zu Hause. Es ist alles in Ordnung. Dann ist alles vorbei. Wir sind durch die Zubereitung, die er für uns vorbereitet hat, gewaschen worden. Sein Blut, ein süß duftender Geschmack, parfümiert durch die Heiligung, die den Gestank der Welt vertreibt. Halleluja. Ich fühle mich gerade ziemlich religiös. Der den Gestank der Welt oder die Begierden der Welt vertreibt. Seht ihr, wenn die Welt noch in uns ist, dann ist etwas nicht in Ordnung. Kein Wunder, dass wir keine echte Pfingsterweckung erleben können. Kein Wunder, dass da etwas fehlt. Der Gast hat sich nicht so recht eingefunden. Wisst ihr, Jesus hat einmal über die Kleider gelehrt und er sagte, dieser Mensch wurde dort unvorbereitet vorgefunden und er wurde gebunden und in die äußere Finsternis geworfen. Dazu könnte man so viel sagen. Aber genau so haben sie es gemacht. Dann waren sie zu Hause und sie fühlten sich, als wären sie Brüder. Ihr könnt euch nicht wie ein Bruder fühlen, wenn ihr immer noch die Welt begehrt. Ihr könnt euch nicht mit der Welt des Betrügens, Lügens und Stehlens beschäftigen, Frauen, die sich die Haare abschneiden und kurze Hosen tragen und euch trotzdem zu Hause fühlen, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Ihr solltet Pfingstler sein, ihr solltet mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Vor kurzem hat mich jemand angegriffen und gesagt, warum lässt du die Leute nicht in Ruhe? Er sagte, die Leute denken, du bist ein Prophet. Ich sagte, ich bin kein Prophet. Er sagte, aber sie halten dich für einen. Warum lehrst du die Leute, die Pfingstler, nicht, wie man diese Dinge empfängt, wie man großen geistlichen Segen erhält und in die Gegenwart Gottes kommt und auch Visionen sieht, wenn du sie in Ruhe lassen würdest? Ich sagte, wie soll ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie nicht einmal das ABC lernen? Wie können sie geistliche Dinge annehmen, wenn sie nicht einmal den Anstand haben, sich selbst in Ordnung zu bringen? Ich will euch nicht verletzen, aber ich will ehrlich zu euch sein. Unanständige Dinge, von denen die Bibel sagt, dass man sie nicht tun soll. Und doch machen wir mit. Sicherlich. Seht ihr, ihr könnt nicht willkommen sein. Nein, ihr seid fehl am Platz mit dem Wort. Und er ist das Wort. Das war's dann auch schon. Dazu kommen wir ein anderes Mal. Aber merkt euch, wie es weitergeht. Ihr fragt, was ist los mit euch? Nun, ihr Männer, die ihr das zulasst, zeigt, woraus ihr gemacht seid. Einige von euch Frauen, die Ehefrauen von Pastoren, benehmen sich so und ziehen sich so an. Was ist das? Ihr versucht, hat euer Ehemann euch das erlaubt? Oh Bruder, was ist los? Manche dieser Wasserkopffrisuren, mit denen ihr versucht, euch wie die First Lady des Landes aufzuführen, Isabel war auch die erste Dame des Landes. Einige von euren Pastoren wollen es euch nicht erklären, aber Elia hat sich da unten ganz schön ins Zeug gelegt. Das war ihr Pastor. Sie wollte es nicht glauben, sie wurde herumgeführt. Beachtet, wir finden heraus, dass sie bereit und vorbereitet sein mussten, um hineinzugehen. Wie geschah das? Wir sehen ihn jetzt in dem Raum, ungewaschen, ungesalbt, nicht willkommen geküsst, in dem Haus des Kardinals sitzen. Ich möchte dich etwas fragen. Was ist mit dem Fußwäscher, Lakai, passiert? Wo befand er sich? Wie hat er das umgangen? Was für eine Gelegenheit und hat sie verpasst? Oh, ich glaube, wenn ich dort gewesen wäre und gewusst hätte, dass er kommt, hätte ich irgendwo auf einer Trittleiter gestanden und auf ihn gewartet. Die Ehre, ihm die Füße zu waschen. Die Ehre, aber irgendwie ging er einfach an ihm vorbei, ließ ihn gehen. Wo war der Mann mit dem Salböl? Aber irgendwie war er da und war schmutzig. Es bringt mich um, das zu sagen, aber Jesus mit schmutzigen Füßen. Ihr wisst, dass der Franzose ihn Jesus nennt. Jesus. Jesus mit schmutzigen Füßen. Und niemand kümmert sich darum. Genug, um ihm die Füße zu waschen. Was hat das mit uns zu tun, Bruder Branham? Er kam und er war pünktlich. Er ist immer pünktlich. Nie zu spät. Wir rufen nach einer Erweckung und er kommt. Jemand fängt an, den Herrn zu loben. Oder weint. Wird er aus der Gemeinde hinausgeworfen? Seht ihr? Er wird nie willkommen geheißen. Jesus mit schmutzigen Füßen. Warum wurde er schmutzig? Er wurde schmutzig, weil er gerufen wurde, zu kommen. Und auch heute wird er, wenn er kommt, Heiliger Roller genannt. Ein Skandalname. Warum hat er sich so etwas gefallen lassen? Weil wir ihn eingeladen haben, zu kommen. Und Gott kam in Menschengestalt herunter. Er lebte hier auf der Erde. Er wurde so, damit wir haben Gott eingeladen zu kommen. Und als er dann kam, wollten sie ihn nicht. Sie wollten ihn nicht. Oftmals wollen wir ihn auch nicht. Es stört unser konfessionelles Gefüge. Es beeinträchtigt unser gesellschaftliches Ansehen bei den anderen Gemeinden. Gott sei uns armen, bedauernswerten Pharisäern gnädig. Was wir brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes zurück in die Gebäude und zurück zu den Menschen, die die altmodische Pfingstkraft haben könnten, welche die Gemeinde vom Hausmeister bis zum Pastor reinigte. So ist es richtig. Amen. Das ist das, was wir brauchen. Aber wir beten dafür und wenn es dann kommt, oh nein, das beeinträchtigt mein gesellschaftliches Ansehen. Seht ihr? Oh, sicherlich, das schmälert ein wenig die Würde. Wenn ihr es nicht so und so habt, kommen die Leute nicht. Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Beachtet weiter, alle, die der Vater mir gibt, werden kommen. Haltet die Sache sauber. Wir können uns nicht mit der Welt vergleichen. Wir machen einen Fehler, wenn wir versuchen, uns wie die Welt zu verhalten. Wir können uns nie mit ihnen vergleichen. Und wir haben keine Geschäfte auf ihrem Gelände zu machen. Holt sie auf unser Gelände. Wir haben etwas, was sie nicht haben. Wenn wir uns so verhalten wie sie, dann wissen sie, dass wir etwas sagen, was wir nicht haben. Lasst die Welt zu uns kommen, anstatt dass wir der Welt hinterherlaufen. Lasst die Welt. Wisst ihr, Hollywood glänzt, aber das Evangelium leuchtet. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glänzen und Leuchten. Leuchten, nicht glänzen durch die äußere Erscheinung. Leuchtet innerlich durch den Heiligen Geist, mit Sanftmut, Geduld und Liebe. Leuchtet, aber glänzt nicht. Glänzen ist nach der Welt. Die Gemeinde ist ganz ähnlich wie zur Zeit Esthers. Esther nahm das Parfümieren der Frauen nicht an. Sie schmückte sich mit dem bescheidenen Gewand, dem verborgenen Mann des Herzens. Und der König sagte, setzt ihr die Krone auf das Haupt. Esther war ein Typus für die Gemeinde heute, die für diejenigen, die bereit sind, herauszukommen und sich mit der Süße des Heiligen Geistes zu schmücken. Nicht die Parfümierung und Verkleidung der Welt, sondern der verborgene Mensch des Herzens ist derjenige, der sich mit ihnen vergleichen will. Nehmt zur Kenntnis, dass Jesus mit schmutzigen Füßen dastand. Sie wurden noch nie bemerkt. Wie ist er hineingekommen? Wie konnte er übersehen? Wie konnte der Fußwäscherlakai ihn übersehen? Wie konnten die anderen ihn übersehen? Ich weiß es nicht, aber er saß da mit schmutzigen Füßen. Niemand hat etwas dagegen unternommen. Oh, die Pharisäer, er und die anderen, der Bischof, der Erzbischof, der Kardinal und all die anderen saßen da drüben und stießen mit ihren Kelchen an, tranken den guten Wein und redeten über die Dinge Israels. Aber sie haben den Gott Israels nicht gesehen. So ist das heute. Wir wollen das größte Gebäude in der Stadt und alle Leute strömen gerne zu dem größten Gebäude in der Stadt. All diesen Großen, die am besten Gekleideten und all diesem anderen. Und ein armer kleiner Mann, der das Evangelium an der Straßenecke oder in einer Gasse in einer kleinen Gemeinde predigt, mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Was ist denn los? Da stimmt etwas nicht. Geht dorthin, wo sich der Rest der Leute so verhält und sich am besten anzieht. Es ist zu schade, dass es in unsere Gefilde kommt, richtig. Was wir brauchen, ist eine Demütigung. Was wir brauchen, ist eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, mit Gottes Liebe und Kraft, um diese Welt aus uns herauszunehmen und uns wieder mit dem Wort zu schmücken, gewaschen mit dem Wasser des Wortes. Kehren wir zu Christus zurück, anstatt uns der Welt anzupassen und zu versuchen, uns wie die First Lady und all die anderen Dinge zu benehmen, wie einige der Bischöfe und so weiter. Das ist nicht wichtig. Wir wollen wie Jesus sein. Jesus. Stellt euch das mal vor. Alle standen nach dem Festmahl um den Zaun herum, der Geruch des Lammes und alles. Es war niemand auf der Straße. Alle standen da und schauten hinein. Ihnen lief das Wasser im Mund zusammen und sie wollten einen Bissen vom Lamm. Sie konnten nicht reinkommen. Nein, sie waren die Armen, der Abschaum, draußen. Und hier war einer drinnen, der genauso gekleidet war und aussah wie sie draußen. Irgendwo stimmte etwas nicht. Sie setzten sich hin und hatten nicht einmal den Anstand, ihm die Füße zu waschen oder ihn mit einem Kuss willkommen zu heißen, ließen ihn einfach dort sitzen, niemand um ihn herum. Seine Jünger konnten nicht mitkommen, sie waren nicht eingeladen, aber er setzte sich hier hin und sah sich um. Nun hört zu, ganz unten auf der Straße, im untersten Teil der Stadt, unten im Rotlichtviertel, biegen wir rechts ab und gehen eine Gasse hinauf. Dort gibt es eine kleine, alte, knarrende Treppe, die nach unten führt. Und wenn man sie hinaufsteigt, quietscht und knarrt sie. Wir öffnen die Tür und finden dort drin eine kleine Frau. Oh, ich glaube nicht, dass sie es böse gemeint hat. Vielleicht hatte sie gute Eltern und hat nur den falschen Weg eingeschlagen. Oder vielleicht war sie ein gutes Mädchen, eine glatthaarigere, lockenköpfige Jüdin, die den Ruf der kleinen Dame ruiniert hat. Ich schlage immer auf die Frauen ein. Ich werde mich eine Weile für sie einsetzen. Es gibt viele gute Mädchen, die wegen eines kleinen, parfümierten Judas, der mit zerzausten Haaren und offenem Mund durch die Gegend rennt mit einer dieser Ricky- oder Elvis-Maschinen auf der Straße rumhängt, auf die schiefe Bahn geraten sind. Er nimmt ein kleines Mädchen mit, weil sie ihn süß findet, gibt ihr eine Zigarette und bringt sie auf die Tanzfläche. Ich habe tausende von ihnen kennengelernt, deren armes kleines Leben zerstört und ruiniert wurde. Es ist nicht immer ihre Schuld. Verlieb dich nie in so einen Jungen, Schwester. Lass ihn in Ruhe. An ihm ist nichts auszusetzen, wenn er nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Ich werde jetzt etwas sagen, das soll kein Witz sein, denn das hier ist kein Ort für Witze, was in meiner Gemeinde passiert ist. Dies ist ein Ort des Evangeliums. Vor einiger Zeit hatten wir ein Mädchen in unserer Gemeinde, ein nettes, hübsches, junges Mädchen. Als erstes hat sie sich die Haare abgeschnitten. Das ist gegen die Regeln, jawohl. Wenn sie das tut, sagt die Bibel, dass sie eine unehrenhafte Frau ist. Geht weg von ihr. Die Bibel sagt, dass eine Frau, die sich die Haare schneidet, unehrenhaft ist. So steht es in der Bibel. Gott weiß, dass das richtig ist. Wenn der Heilige Geist in euch ist und ihr nicht mit ihm zusammenarbeitet, was für ein Heiliger Geist ist das dann? Seht ihr? Der Heilige Geist, der selbst in euch ist, sorgt dafür, dass ihr das lebt, was ihr seid. Wenn der Heilige Geist nicht mit dem Wort übereinstimmt und ihr ihn Heiliger Geist nennt, dann ist es nicht der Heilige Geist Gottes. Du hast eine Art von Geist. Heute haben wir alle möglichen Geister. Die Leute sagen, schließe deine Augen, öffne deinen Mund, empfange etwas. Das tut ihr. Aber seht euch an, was ihr bekommen habt, nachdem ihr es empfangen habt. Dann tut ihr das nicht. Ihr kommt vernünftig zu Gott mit all eurer Intelligenz und haltet euch an das Wort. Wenn ihr den Geist Gottes erhaltet, wird er euch dazu bringen, mit Gott auf einer Linie zu gehen. Sicher. Dieses junge Mädchen rannte mit einem jungen Elvis herum. Nach einer Weile fragte ich sie, Martha, warum tust du das? Was findest du an dem Kerl? Er raucht. Ich habe ihn auf dem Gelände der Gemeinde stehen und rauchen sehen. Oh, sagte sie, Bruder Brenham, sagte. Weißt du, sagte, er hat ziemlich lockiges Haar. Und sie sagte, er riecht einfach so gut. Na, wenn das kein Grund ist, sich einen Freund zu suchen. Ich sagte, aber er ist nicht gerettet. Ich sagte, ich würde lieber mit einem Jungen gehen, der wie ein Viehhof riecht, Füße wie ein Güterwagen hat und den Heiligen Geist besitzt. Ja, das würde ich tun, als mit so einem jungen Ding. Am Ende geriet sie auf die falsche Straße, wie vielleicht auch dieses arme Mädchen. Irgendein Junge hat sie auf den falschen Weg geführt. Dann hat sie angefangen. Wenn du schon angefangen hast, gibt es noch Hoffnung, wenn du den Mann triffst, von dem ich spreche. Vielleicht hatte sie noch nicht die Gelegenheit dazu. So geht sie die Straße entlang wie immer, und sie sieht niemanden. Wo sind denn alle? Und sie kommt an einer Ecke und an einer anderen Ecke vorbei. Wo sind denn alle? Heute ist niemand da. Nach einer Weile riecht sie den Geruch. Der arme, kleine, leere Magen wird hungrig. Sie geht durch die Menge bis zur Tür des Pharisäers und sieht den Bischof und die Kardinäle, die alle da drinnen sind und den Kelch kippen. Sie drückt sich an den Zaun und die Leute fangen an, sich von ihr zu entfernen, einige von ihnen noch schlimmer als sie. Das ist richtig. Selbstdarsteller, die nicht erkennen, dass jede Frau, die etwas falsch gemacht hat, einen Werdegang dafür hatte. Jeder Mensch, der etwas falsch gemacht hat. Und wir denken oft, dass wir so selbstherrlich sind, dass wir nichts mit den Pennern auf der Straße zu tun haben wollen. Wir haben keine Zeit, um mit ihnen zu reden. Und dann nennen wir uns Christen? Ja, sie drängte sich an den Zaun und sah sich dort um. Sie war hungrig. Und sie schaute und beobachtete. Hier drüben in der Ecke stand der Pharisäer. Sie konnte das große Hohoho hören drüben in der Ecke. Sie schaute hinüber und sah, wie er die Kelche mit dem edlen Wein schwenkte, während das Lamm gegrillt wurde und das Essen gleich serviert werden konnte. Und als sie sich so umsah, und nach einer Weile fiel ihr Blick auf jemanden. Oh, mögen wir jetzt alle dieses Bild sehen. Der unbemerkt in der Ecke saß, und sie muss seinen Blick auf sich gezogen haben. Niemand kann ihm jemals wieder in die Augen sehen und sich genauso fühlen wie vorher. Sie sah ihn, und sie dachte, wer ist das? Irgendetwas ist anders an ihm. Und das ist es auch. Es gab nie jemanden wie ihn. Es kann nie jemanden geben, der so ist wie er. Er war anders als die anderen. Und da saß er nun. Sie schaute hinunter und die Leute wandten sich von ihm ab. Und sie bemerkte, dass seine Füße ungewaschen waren. Sein Gesicht war immer noch ausgetrocknet und brannte. Wenn wir das heute nur sehen könnten. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Wie er in Schande dasteht, so wie sein Volk es heute vor der Welt tut. Sie wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Sie sind genauso wie, ihr sagt, Pfingstler, Bruder, und schon sind sie weg. Ihr sagt, Heiliger Geist, oh mei, sie sind schon weg von ihm. Was wir Menschen tun müssen, ist, ihm die Füße zu waschen, ihn zu salben, damit wir in der Kraft seiner Auferstehung auferstehen können. Nehmt diese Schande von ihm. Amen. Die Welt soll sich schämen mit der Kraft seines Lebens in uns, die wir andere Geschöpfe sind. Nicht wie die da draußen, das ist Kanonenfutter. Das ist nichts als atomare Asche. Die Gemeinde ist eine wiedergeborene Kreatur. Hier war er am Werk. In einer solchen Menschenmenge sah er genau so aus. Und so sieht ein echter, geisterfüllter Mann oder eine echte, geisterfüllte Frau im Angesicht einer solchen Menschenmenge aus. Beachtet, sie sah ihn an. Sie dachte, wisst ihr, wer das ist? Irgendwer hier, ist das dieser Prophet aus Galiläa? Oh, das ist er. Oh, ihr Herz begann zu klopfen. Wenn ihr Jesus findet, fängt euer Herz an, verrückt zu spielen. Es wird sogleich einen neuen Meister bekommen. Das Herz fing an zu pochen. Oh, das ist derjenige, der unten am Brunnen war, wo die Frau von Sichar war. Das ist der eine, der die Frau so unmoralisch wie ich vorgefunden hat und ihr gesagt hat, dass sie zu viele Ehemänner hat und ihr ihre Sünden vergeben hat. Oh, er würde mir niemals vergeben. Ich bin zu erbärmlich. Aber es ist nicht richtig, dass er so da sitzt. Er ist der Gott der Ewigkeit. Er ist der einzige Retter. Es ist nicht richtig, dass er so behandelt wird. Und sie hatte eine Idee. Ich hoffe, ihr habt auch eine. Sie geht die Straße hinunter, so schnell sie kann, hinunter zu der kleinen Gasse, die Gasse hinauf zu den kleinen knarrenden Stufen. Knarrend, knarzend geht sie hinauf, zieht die kleine quietschende Tür auf, nachdem sie das Schloss entfernt hat, geht hinein und fällt auf den Boden. Sie dachte, ich bin auf den Knien. Sie greift unter das Bett, holt eine kleine Box heraus und schließt sie auf, ein Teil ihres Strumpffachs vielleicht. Sie nimmt sie heraus und schüttelt sie. Darin befindet sich ihr ganzes Leben. Das ist alles, was sie hat. Aber sie ist bereit, es zu geben. Ich frage mich, ob wir auch so aufrichtig sind. Zeig nicht mit dem Finger auf sie, wenn du es nicht bist. Alles, was sie hatte, war sie bereit zu geben. Und sie zieht es an ihren Busen und ihr Herz ist voller Freude. Plötzlich wird ihr etwas vor Augen geführt. Du weißt, dass er ein Prophet ist. Ich glaube, dass er ein Prophet ist. Es ist mir egal, was der Rabbi, der Kardinal oder der Bischof sagt. Ich glaube, dass er derjenige ist, von dem Moses gesprochen hat. Ich glaube, dass er der Prophet ist, der uns in diesen Tagen besuchen wird. Und weil er das ist, wird er wissen, woher ich das Geld habe. Er wird wissen, mit welchen Mitteln ich das Geld bekommen habe. Aber das ist alles, was ich habe. Sicherlich kennt er euch. Er kann euch von dieser Kanzel aus alles über euch erzählen. Jawohl. Glaubt ihr es? Ich kann es euch beweisen. Amen. Entschuldigt mich. Er weiß, woraus ihr gemacht seid. Er weiß, dass diese Worte euch manchmal verbrennen. Er weiß alles über euch. Aber das ist alles, was sie hatte. Das ist alles, was er von euch erwartet. Gebt ihnen einfach alles, euer ganzes Herz, euren Willen und eure Beliebtheit, euer gesellschaftliches Ansehen. Werft einfach alles auf ihn, egal was ihr getan habt. Aber sie sagte, das ist meine einzige Chance und ich werde sie nutzen. Vielleicht ist es eure letzte Chance. Ergreift sie lieber, solange ihr noch in dieser Versammlung seid. Geht nicht ohne sie nach Hause, denn ich glaube, ihr werdet sehen, wie er sich auf dieselbe Weise bewegt. Das tut er bereits. Ihr werdet sehen, dass er größer ist als das hier. Ihr werdet sehen, wie sein Wort offenbar wird. Beachtet. Und sie sagte, das ist alles, was ich habe, also ist es alles, was ich geben kann. Das ist alles, was er erwartet. Bruder Branham, ich bin... Es ist mir egal, was ihr seid, wie sehr ihr geheuchelt habt, wie gut ihr in der Gemeinde seid, wie selbstgerecht ihr heute Morgen vor den Leuten steht. Gebt einfach, was ihr habt. Das ist alles, was er erwartet. Er wird es annehmen. Sie geht die Straße hinunter und sagt, naja, schon gut, ich werde gehen, weil etwas in mir sagt, dass ich es tun soll. Das ist es, wenn es echt ist. Nicht, wenn man etwas aufzieht, sondern wenn es echt ist. Hier geht sie die Straße entlang. Sie sieht sich um und ihr fällt ein, dass Lawinski den besten Parfümladen der Stadt hat. Also tritt sie durch die Tür. Die kleine Glocke läutet und jemand steht auf, um zu sehen, um wen es sich handelt. Naja, was bist du denn? Wie einige von diesen Männern, bevor sie christliche Geschäftsleute wurden. Das wäre ein schlechtes Geschäft. Was willst du? Ich mag es nicht, wenn so jemand in meinem Laden ist. Ich will das Beste, was du hast. Oh mei, das Beste, was ich habe? Jawohl. Es ist für eine ganz bestimmte Person. Es ist für einen besonderen Anlass. Das ist, was wir wollen. Das Beste, was wir bekommen können. das Beste, was wir geben können. Nicht nur 3 Minuten am Tag im Gebet, sondern das Beste, was man geben kann. Oh, ich will das Beste, was du hast. Nun, er wusste, dass eine solche Frau nicht genug Geld hatte, um sich das zu kaufen. Also nimmt sie ihren kleinen Sparstrumpf und fragt, wie viel kostet das Beste? 20 Silberlinge. Das ist das Beste, was ich habe. Sie schüttet ihren kleinen Sparstrumpf aus und das Geld klimperte. Oh, natürlich, das ändert alles. Er, der gesagt hat, dass es keinen Gewinn bringt, Josef im Land zu behalten, ist bereit, den Handel einzugehen, wisst ihr? Also richtet er sich auf und zählt nach. Oh ja, genau 20 Stück römische Denare. So viel kostet es. Was willst du damit machen? Oh, das ist für eine besondere Person. Also griff er nach dem Regal und gab ihr das Alabastergefäß. Sie steckte es in ihre Brust. Sie huschte wieder nach draußen, schaut hinein und sieht die Pharisäer und all die anderen herumstehen in einer großen Ansammlung von Pomp. Und sie sieht, dass Jesus immer noch da sitzt mit schmutzigen Füßen. Niemand hatte ihn beachtet. Wie soll ich denn da reinkommen? Sie werden mich rausschmeißen, wenn ich durch das Tor gehe. Aber etwas in ihr sagt ihr, dass sie hineingehen soll. Sie wollte einen Dienst für Jesus tun. Und wenn man einen Dienst für Jesus tun will, gibt es nicht genug Bischöfe und Kardinäle auf der Welt, die einen daran hindern können, in seine Gegenwart zu kommen. Das ist richtig. Es gibt nicht genug Konfessionen und Heuchler im Land oder genug Teufel in der Hölle, die euch davon abhalten können, wenn ihr einen Dienst für Jesus tun wollt. Da kommt sie, sie huscht herum. Sie sieht, dass die Wache am Tor ihr den Rücken zudreht. Sie schleicht sich unter dem Tor hindurch, dort macht sie sich ganz schnell aus dem Staub. So ist es richtig. Wenn ihr das erste Mal reinkommt, geht direkt zu ihm. Macht keinen Blödsinn. Redet nicht herum und schaut, was der eine sagt, was diese Organisation sagt und was jene sagt. Geht geradewegs zu Jesus. Geht zu Jesus. Kümmert euch nicht darum, was die anderen sagen. Geht ganz schnell zu ihm. So huschte sie ganz schnell zu ihm. Sie steht, wie die Bibel sagt, hinter ihm. Sie begann nachzudenken. Oh, ich bin in der Gegenwart von Gott. Ein seltsames Gefühl überkommt einen immer, wenn man mit dieser Geisteshaltung kommt. Aber wenn ihr mit der Einstellung kommt, die dieser Pharisäer hatte, werdet ihr das gleiche Gefühl haben wie er. Nichts dabei. Das kommt immer, wenn ihr mit dieser Einstellung kommt. Aber komm einfach mit dieser Geisteshaltung, wenn ihr Jesus sehen wollt. Seht dann, was für ein Gefühl euch überkommt. Lasst euer altes Herz heute Morgen vor ihm schmelzen. Hört auf seine stille und leise Stimme. Es wird eine andere Haltung sein. Sie rutschte aus. Er saß direkt vor ihr. Sie dachte, oh, ich bin so nervös. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich rumkomme, vertreibt er mich vielleicht von hier. Oh, was? Naja, ich bin sowieso nichts. Wenn ihr anfangt zu denken, dass ihr sowieso nichts seid. Wenn ihr Angst habt, dass ihr euer Ansehen ruiniert, dann solltet ihr euch lieber von vornherein fernhalten. Ich bin sowieso nichts. So trat sie vor ihn und sie schaute. Und sie war nah dran. Das ist es, was ihr wollt, ihn ein bisschen näher betrachten. Vielleicht schaut ihr ihn zu weit weg an. Ihr schaut auf ihn, der 2000 Jahre zurückliegt. Was ist mit ihm heute Morgen? Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Dieselbe Macht, dieselben Zeichen. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Bruder Demos hat es vor einiger Zeit aus der King James Übersetzung zitiert. Größeres als das sollt ihr tun. Aber die richtige Übersetzung, und das weiß jeder, ist, mehr als dies sollt ihr tun, nicht Größeres. Niemand kann etwas Größeres tun, sondern nur noch mehr von denselben großartigen Werken. Er hat die Toten auferweckt und der Natur Einhalt geboten. Nichts anderes konnte mehr getan werden, sondern mehr. Warum? Er ist in seiner universellen Gemeinde, der großen, heiligen, apostolischen, katholischen Pfingstgemeinde, überall auf der Welt. Jesus ist in jedem seiner Glieder. Damals war Gott nur in einem Menschen, jetzt ist Gott in seiner ganzen Gemeinde. Genau in dieser Stunde werden Menschen geheilt. Genau in dieser Minute empfangen Menschen den Heiligen Geist. Wenn er hier allein in Menschengestalt stehen würde, wie er es damals tat, könnte er nur zu dieser Zuhörerschaft sprechen. Aber jetzt spricht er im Heiligen Geist zur ganzen Welt. Da war sie also in seiner Gegenwart. Sie bewegte sich herum. Ich kann sehen, wie diese kleinen Augen zu ihr aufblicken und ihr Herz fast versagt. Da ist der Mann, der dieser Frau vergibt und ihr Herz kennt. Er kannte die Frau aus Samaria sicher. Er wusste, dass sie 5 Ehemänner hatte und er weiß, wie schuldig ich bin. Er weiß es. Er weiß, wie schuldig ihr seid. Er weiß, wie niederträchtig jeder einzelne von uns ist. Er kennt uns. Sie schaute ihm ins Gesicht und erkannte es. Sie schaute nicht zu den Pharisäern hinüber oder schaute auf die Liste, um zu sehen, wie viele Mitglieder der Gemeinde angehörten, ob sie beitreten würde oder nicht. Sie schaute Jesus an. Sie fühlte sich schuldig und konnte ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Sie schaute auf seine Füße hinunter und die Tränen begannen auf seine Füße zu tropfen. Sie schämte sich so sehr. Sie fiel auf die Knie. Er sah sie. Sie konnte ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Es gibt etwas, wenn ihr in der Nähe von Jesus seid, fangt ihr an zu weinen. Nicht wie bei einer Erkältung. Ich habe nichts übrig für diese kalten, steifen Bekenntnisse und dafür, dass man sich in ein Buch einträgt und der Gemeinde beitritt. Ihr müsst für euch selbst sterben und neu geboren werden. Und die Tränen fingen an, auf Jesus' Füße zu tropfen, und sie hatte nichts, womit sie sie abwischen konnte. Also ließ sie ihr Haupt weinend nach unten hängen, und ihre hübschen Locken, die sie auf ihrem Kopf hatte, fielen so herunter. Sie begann, seine Füße mit ihren Händen zu waschen und mit ihrem Haaren abzuwischen. Einige unserer Pfingstschwestern, die sich ihre schönen Haare abschneiden, müssen sich auf den Kopf stellen, um genug Haare zum Waschen und Abwischen der Füße zu bekommen. Das stimmt. Aber sie selbst in ihrem Zustand, verurteilt sie nicht. Sie nahm ihr Haar und fing an, seine Füße abzuwischen. Sie schaute auf. Oh, wenn er sich nur einen Fuß bewegt hätte, wenn er nur mit der Wimper gezuckt hätte, wäre sie schon weg gewesen. Aber Jesus, wenn ihr etwas für ihn tun wollt, lässt er euch einfach machen. Ich liebe das. Er stand einfach still und sah sie an. Und sie versuchte zu sagen, ich, und wischte ihm die Füße ab. Was für ein schönes Wasser, um seine Füße zu waschen. Tränen der Reue. Besser als das alte, pharisäische, selbstgemachte, konfessionelle Wasser, das er hätte bekommen können. Er bekam Wasser der Buße. Ihre großen, salzigen Tränen trafen seine Füße. Sie mit ihren schönen Haaren wusch und wischte seine Füße und sagte, oh, ich kann es nicht sagen. Sie war ich und wischte ihm die Füße ab. Dann wurde es so, dass es sie einfach, oh, ich kann es nicht sagen. Mai, Jesus sah ihr einfach zu. Nach einer Weile nahm sie das Alabastergefäß heraus. Sie schämte sich, aufzustehen und es auf seinem Haupt anzubringen. Sie dachte, wenn ich mich nur zu seinen Füßen setzen kann, ist das gut genug. Manche von euch wollen die Großen sein. Seine Füße sind gut genug für mich. Sein Wort ist ausreichend. Solange ich weiß, dass ich in ihm bin und sein Wort in mir ist, ist das gut genug. Wenn ich dort ankomme und meine Hände an seine Füße lege, ist das genug. Das reicht aus, mehr will ich nicht. Ich glaube, so geht es uns allen. Ihm die Füße zu waschen, Tränen aus Bußwasser, das ist es, womit er diesen Schmutz abgewaschen haben will. Reue, nicht Buße, Reue. Als sie ihm die Füße wusch und sie mit ihrem Haar abtrocknete, griff sie nervös danach. Sie griff nach dem Alabastergefäß und schlug es an, weil sie so nervös war. Sie brach das Ende ab und schüttete alles über seine Füße und sie war sehr nervös. Dann griff sie zurück und fing an, seine Füße abzuwischen. Ich möchte, und sie schaute auf, sie bemerkte, dass sein Blick nicht mehr auf sie gerichtet war. Was ist die ganze Zeit in dem Raum los? Keiner hat sich bewegt. Was ist denn los? Alles steht still. Oh, ich sehe diesen selbsternannten Pharisäer, den gemeinsten Schurken im ganzen Land. Oh, er ist ganz rot im Gesicht. Er ist so gedemütigt. Jemand sagte Amen. Warum sagt jemand Amen in seiner Gemeinde, Ihr stört ihn. Kleine Macht Gottes. Er sagt zufällig ein Wort. Er macht irgendwo einen Fehler und sagt, Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und jemand sagt, er sei Gott. Platzanweiser, bringt sie raus. Ja, sie stören mich. Sie stören mich, wenn sie es nicht sagen. Er war so gedemütigt, bis auf die Knochen. Oh, er war einfach ein, ich muss aufhören. Er fühlte sich so gedemütigt. Er sah ihn an und sagte zu den Kardinälen nickend, seht ihr, ich habe es euch gesagt. Wenn dieser Mann ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine Frau ist. Sicherlich wusste er das. Sie war 1 Million Mal besser dran als er selbst, obwohl er ein Mitglied der Gemeinde war. Sie war eine Prostituierte. Schämt euch, ihr bedauernswerten, armen Gemeindemitglieder, die ihr nicht mehr über Gott wisst als das. Gedemütigt, sagte er, ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt, seht ihr? Wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er das. Seht ihr? Er ist kein Prophet. Aber Jesus konnte seine Gedanken erkennen, also richtete er sich auf. Die kleine Frau stand da, die Haare hingen ihr über die Schultern und um die Taille, die Tränen liefen ihr herunter und ihr Mund war voller Öl, weil sie seine Füße geküsst hatte. Und sie hatte große, schöne, braune Augen. Was er wohl sagen wird? Er schaute auf sie herab. Er sagte, Simon, ich muss mit dir über etwas reden. Oh, dieser arme, selbsternannte Heuchler, der sich als Diener Christi ausgibt. Ich habe dir etwas zu sagen. Du hast mich eingeladen, hierher zu kommen, und ich bin gekommen. Ich habe meinen vollen Terminkalender verlassen. Das tut er immer. Ja, das ist richtig. Er kommt hierher. Er ist jetzt hier. Sicher. Ich habe meinen vollen Terminkalender verlassen, weil du mich eingeladen hast, zu kommen. Und als ich zur Tür kam, hast du mir nicht die Füße gewaschen, mein Haupt nicht gesalbt und mir auch keinen Begrüßungskuss gegeben. Aber diese Frau hat, seit sie hier ist, nichts anderes getan, als mir die Füße mit Tränen zu waschen und sie mit ihrem Haar abzutrocknen. Sie hat mich gesalbt. Nun, was wird er tun? Sie steht da, ihre großen Augen schauen zu ihm auf. Wie lautet das Urteil? O Gott, lass das mein Urteil sein. Lass mich das hören, wenn ich versuche, ihm einen Dienst zu erweisen. Auch wenn ich Dinge zu meinen Leuten sagen muss, die mich innerlich zerreißen, muss ich doch ihm einen Dienst erweisen. So steht es im Wort geschrieben. Ich muss es tun. Wir müssen es tun, Brüder und Schwestern. Egal, wie hoch der Preis ist, wir müssen es tun. Es ist ein Dienst, den Gott verlangt. Predigt das Wort. Schaut sie euch an. Sie war wie gebannt. Was wird er tun? Mich verurteilen? Dann sah er sie an und sagte, und ich sage zu ihr, ihre Sünden, die viele waren, sind ihr alle vergeben. Ihre Sünden, die viele waren, sind ihr vergeben. Das ist der Spruch, den ich hören will. Ich möchte mein Leben lang versuchen, Gottes Werk zu tun. Ich möchte das Gleiche versuchen. Und das Urteil am Ende wird dasselbe sein. Eure Sünden, die zahlreich sind, sind euch vergeben. Lasst uns kurz das Haupt beugen. Wir haben ihn eingeladen und er ist gekommen. In dieser Woche haben wir in den Gemeinden mit meinen Brüdern gebetet. Jesus sei hier. Neulich stand ich auf dem Gipfel des South Mountain und sagte zu meiner Frau, schau in dieses Tal hinunter. Wie oft wurde Gottes Name in der letzten Stunde missbraucht? Wie viele Ehebrüche wurden seit letzter Nacht in diesem Tal begangen? Sie sagte zu mir, Billy, warum bist du dann hierher gekommen? Ich sagte, Schatz, aber in diesem großen Maricopa-Tal, an diesem Tag gab es nichts als Kakteen und Eidechsen, wurde in den letzten 24 Stunden viel gebetet. Echte, wiedergeborene Heilige Gottes beten, dass die Sünder der Welt zu dieser Versammlung finden. Und er ist gekommen, er ist hier. Ich weiß, dass er da ist. Lasst uns ihn mit ein paar Tränen aus unseren kalten, harten Herzen willkommen heißen. Lasst uns heute Morgen seine Füße waschen. Sagen wir ihm, dass wir ihn lieben und ihm von nun an dienen werden. Hört den großen ewigen Spruch, eure Sünden, die zahlreich sind, sind euch alle vergeben. Ich werde euch jetzt eine ernste Frage stellen. Ich möchte sie von Herzen hören. Wenn es hier Männer und Frauen gibt, die nicht im Einklang mit Gott leben und ihr gerne das Urteil hören würdet, das die Frau an jenem Tag hörte, deine vielen Sünden sind dir vergeben, würdet ihr dann eure Hände heben? Nun, keiner schaut auf. Lass mich und den Herrn schauen. Hebt eure Hand hoch. Gott segne euch. Gott segne euch. Seid gesegnet. Seid gesegnet alle miteinander. Nun, Gemeindemitglieder, ihr hier, die ihr wusstet, dass ihr nie wiedergeboren wurdet, und doch ist Jesus hier. Ihr wisst, dass ihr euch schämen würdet, wenn er euch zwingen würde, sein Lob zu rufen, oder wenn er euch auffordern würde, vor jemandem Zeugnis abzulegen. Ihr hebt eure Hand und sagt, Jesus, es tut mir leid. Ich will von heute an ein echter, wiedergeborener Christ sein. Erhebt eure Hand. Ich segne euch. Gott segne euch. Einige von euch Pfingstfrauen mit kurzen Haaren, schämt euch. Ihr wisst, dass ihr im Unrecht seid. Wenn ihr es bis jetzt nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Schämt ihr euch dafür? Wenn dem so ist, hebt eure Hand. Keiner soll hinsehen. Gott segne euch. Das muss eine echte Dame tun. Gott segne dich. Das ist richtig. Gott segne dich. So ist es richtig. Klar tut ihr das. Sicher schämt ihr euch. Wollt ihr mir erzählen, dass ihr einen Bubikopf habt und euch nicht dafür schämt? Ihr versucht, dem Menschen zu gefallen und nicht Gott? Ist euch nicht klar, dass ihr, solange ihr nicht, ihr werdet von diesem Tag an nie mehr weiter mit Gott kommen können? Das ist das, was euch fehlt. Das ist das, was euch fehlt, genau hier. Ihr sagt, ihr habt den Heiligen Geist, tanzt im Geist, redet in Zungen. Ihr habt euch zu sehr darauf verlassen, anstatt auf die stille und leise Stimme. Ihr könnt geistige Gefühle haben, aber euer Leben beweist, was ihr seid. Bekommt man Trauben an einer Kürbisrebe, Gurken an einer Wassermelonenranke? Ihr wisst, dass ihr falsch liegt. Erhebt eure Hand. Seid Dame genug, das zu tun. Viele von euch haben ihre Hand nicht gehoben. Viele. Gott segne euch. Es gibt jetzt eine Menge von ihnen. Ihr Männer, die es gestattet, einige von euch Predigern, schämt euch. Ihr vollen Evangeliumsprediger, die ihr euren Frauen erlaubt, so etwas zu tun, schämt euch. Gott möge sich eurer Seele erbarmen, Brüder, die nicht einmal den Anstand haben, das Evangelium zu predigen. Habt ihr Angst vor ihr? Was ist mit einigen von euch, die Zigaretten rauchen, immer noch behaupten, Pfingster zu sein und immer noch in geselliger Runde mit dem Chef einen trinken gehen? Einige von euch Geschäftsleuten haben ihre weltlichen Dinge immer noch nicht aufgegeben, ihr müsst an Weihnachten einen kleinen geselligen Trink zu euch nehmen. Schande über euch. Ihr solltet euch schämen. Wisst ihr nicht, dass Jesus euch an jenem Tag verurteilen wird? Ihr wisst, dass ihr im Unrecht seid. Einige von euch haben in diesen letzten Tagen sogar das Wort umgangen. Die Gemeinden werden immer förmlicher. Irgendetwas stimmt da nicht. Eure Versammlung will nicht für... Ich weiß, dass einige von euch Predigern unschuldig sind. Ihr geht hier raus und predigt das Wort einfach, so gut ihr könnt. Diese Versammlung, nehmt kein Blatt vor den Mund, Brüder. Gott wird euch zur Verantwortung ziehen. Einige von euch haben ihn nicht so geliebt, wie sie sollten. Einige von euch sind wirklich ehrbare Christen und haben ihn nicht so geliebt, wie sie es sollten. Und ihr wisst, dass ihr schuldig seid. Ihr betet nicht genug. Ich werde jetzt meine Hand heben. Ich bete nicht genug. Ich schäme mich für mich selbst. Ich schäme mich für mein Leben. Ich habe ihn gebeten, zu dieser Versammlung zu kommen, und ich schäme mich für mein Leben vor ihm. Ich schließe mich euch an. Ich schäme mich für mein Leben vor Jesus. Gesegnet sei sein Herz. Er kam heute Morgen vom Himmel, um uns zu besuchen. Er kam zu uns, um mit uns zu reden, um zu uns zu sprechen. Er spricht gerade jetzt zu uns, diese stille und leise Stimme unten in unserem Herzen. Es gibt vielleicht keine rauschenden, mächtigen Winde. Wir haben schon so viel davon gehabt. Lasst uns heute Morgen unser Gesicht vor Scham verhüllen. Ich schäme mich, Pfingster zu sein mit dem Leben, das ich führe. Ich schäme mich, dass ich in seiner Gegenwart keine Kraft mehr habe. Ich schäme mich, dass ich kein Vorbild mehr für einen Christen vor meinem Volk bin. Jesus, hab Erbarmen mit mir. Gott, ich bin nicht ohne Fehler. Auch ich muss korrigiert werden und dein Heiliger Geist spreche zu mir. Wir wollen mit dir reden, Herr. Wir wollen, dass du uns vergibst. Wir wollen echte Pfingstler sein, Herr. Wir wollen wirklich mit dem Geist erfüllt sein. Wir schämen uns nicht der Tränen, wir schämen uns keineswegs vor dir. Und heute Morgen hast du uns besucht und wir wollen dir die Füße waschen. Wir wollen dir unser Leben übergeben. Wir wollen echte Christen sein. Wir wollen die Frucht des Geistes in unserem Leben. Sanftmütig, freundlich, einander liebend, einander vergebend. Gott hat uns um Christi willen vergeben. Wir wollen wie er sein. Er war unser Vorbild. Alle, die diesen Wunsch in ihrem Herzen haben und heute Morgen ihr Haupt vor ihm verneigen möchten, weil sie wissen, dass auch wir schuldig sind und ihm die Füße waschen möchten, stehen jetzt bitte leise vor ihm auf. Gott segne euch. Meine Frau hat immer ein Lied gesungen. Lieber Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wenn ich dich je geliebt habe, lieber Jesus, dann jetzt. Lasst uns jetzt alle unser Haupt verneigen. Unser himmlischer Vater, wir sind dir gegenüber so gleichgültig gewesen. Wir haben dich schlecht behandelt. Wir haben die Sache missachtet. Wir waren gleichgültig. Ich bete für die arme Frau, die der Teufel gerade versucht wegzuziehen. Geh ihr nach, Heiliger Geist. Lass sie nicht allein. Gehe hinter ihr her, Jesus. Der schreiende Teufel möge im Namen des Herrn Jesus aus ihr herauskommen. Möge diese arme, verlorene Seele gerettet werden. Es tut uns leid, Herr. Komm mit deinem Heiligen Geist über uns. Erfülle uns mit der Güte Gottes. Gieße deinen Segen aus, Herr. Wir waschen unsere Herzen mit dem Wasser des Wortes. Komm in unser Leben, Herr. Setz dich an unseren Tisch. Nimm Platz und speise heute mit uns, Herr. Wir nehmen dich jetzt als unseren Retter an. Wir nehmen dich als unseren Führer und unseren König an. Und lass den Heiligen Geist unsere Seelen in seine Gegenwart eintauchen und uns Liebe, Barmherzigkeit und Verständnis schenken. Möge jeder Prediger einen neuen Halt finden. Mögen die Geschäftsleute, möge diese Organisation, möge jedes Gemeindemitglied, jede Person hier spüren, dass Jesus gerade jetzt in ihrem Herzen seinen Platz einnehmen möchte. Gewähre es, Herr. Wir lieben dich und schenken dir unser Leben und heißen dich in der Versammlung willkommen. Heute Nachmittag werden wir die Menschen hier draußen taufen. Wir werden Altarrufe machen. Wir werden dich in Liedern preisen. Wir werden dich mit dem Wort preisen. Wir werden dich mit allem preisen, was wir haben, damit die Menschen wissen, dass wir uns des Evangeliums von Jesus Christus nicht schämen, denn es ist die Kraft Gottes, die uns rettet. Wir sollten von hier fortgehen und ein anderes Leben führen, weil du uns besucht hast. Wir werden nicht versuchen, wie die Pharisäer zu sein. Wir wissen, dass du der König der Propheten bist. Du bist der Gottprophet, der jetzt in unseren Herzen spricht. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen erkennst und uns die Ursachen aufdeckst, die die große Bewegung Gottes in diesen letzten Tagen behindern, damit von hier aus gesalbte Prediger, gesalbte Männer und Frauen ausgehen, die so sehr von dem liebenden Herrn Jesus inspiriert sind, dass eine Erweckung über den ganzen Kontinent ausbricht. Gib es uns, Herr. Wir wissen, dass du auf unsere Einladung hingekommen bist und wir werden dich in jedem unserer Leben so willkommen heißen, wie wir es können. Wir stehen mit diesem Segen in unserem Herzen, Herr, und sagen, dass wir dich lieben, Herr Jesus Christus. Wir danken dir. Du stehst über jeder Organisation. Du stehst über den Dingen der Welt. Du stehst über unserer Kleidung. Du stehst über uns allen. Du bist Gott. Du stehst über unseren Gefühlen. Du bist Gott. Und wir lieben dich von ganzem Herzen. Nimm uns auf, Herr, wenn wir unsere Hände zu dir erheben, um dich zu preisen. Der große König der Herrlichkeit steht heute Morgen in unserer Mitte. Wir preisen dich und übergeben uns dir. Durch den Namen des Herrn Jesus segnen wir dieses Volk. Liebt ihr ihn? Weiht ihr, Männer und Frauen, ihm euer Leben neu? Hebt eure Hände und sagt, Jesus, auch ich habe gebetet, dass du zu dieser Versammlung kommst. Jetzt weihe ich mich dir. Von dieser Stunde an soll ich ganz und gar dein sein. Möge die Art und Weise, wie ich lebe, rede und gehe, zeigen, dass ich vom Heiligen Geist versiegelt bin. Spiel uns den Akkord, ich liebe ihn, auf dem Klavier zu. Meint ihr es wirklich ernst? Sagt Amen, wenn ja. Die Versammlung sagt Amen. Liebst du diesen Ausdruck für Jesus wirklich, wenn wir es gemeinsam singen? Jetzt alle zusammen auf die altmodische Art. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst. Alle zusammen, lasst uns jetzt beginnen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf. So viele, dass ich sie gar nicht zählen kann. Die Frau, einen Moment der Entspannung, um das Anspiel weiterzuführen. Satan hatte die kleine Frau belästigt und sie aus dem Gebäude gejagt. Der Heilige Geist hat sie da draußen eingefangen und zurückgebracht. Jetzt ist sie in der Versammlung und entspannt. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Die Macht liegt in der Sanftheit und Demut. Das ist es, was die Dinge großartig macht, weil es demütig und lieblich ist. Liebt ihr ihn nicht? Jetzt noch einmal alle zusammen, mit geschlossenen Augen und zum Himmel erhobenen Händen, von ganzem Herzen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Lasst es uns noch einmal singen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha.